NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen tollen Abend mit Ihnen. Gleich zu Gast bei mir im Studio der Fotograf Heinrich Hecht. Er hat ein Bildband über das Steinhuder Meer rausgebracht und viele Menschen zu Wort kommen lassen, die eine ganz enge Beziehung zu ihrem Naturpark Steinhuder Meer haben. Und dann geht es nach Braunschweig auf den Burgplatz, der sich ja einmal im Jahr in eine Freilichtbühne verwandelt. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Seit er 11 Jahre alt ist, fotografiert er. Heinrich Hecht kommt aus Hannover und seine Leidenschaft ist der Segelsport. Die weiteren Schwerpunkte seiner Arbeit sind Architektur, Industrie und Autos. Und jetzt hat Fotograf Heinrich Hecht den Bildband Faszination Naturpark Steinhuder Meer rausgebracht. Ja, und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier bei mir zu Gast ist im Kulturspiegel. Hallo Heinrich.
Ja, hallo Martina.
Mit 11 hast du angefangen zu fotografieren. Wie kam es zu dieser Leidenschaft?
Das ging eigentlich schon viel früher los. Als ich 3 war, hatte meine Schwester einen Freund fotografiert mit so einer kleinen Agfa-Box. Und in einem unbedachten Moment von ihr habe ich die Kamera geöffnet und wollte mal gucken, was auf diesem Film drauf ist.
Oh,
da war der Freund allerdings schon weg und ich war dann leider so ein bisschen am Pranger.
Viele kennen dich von deinen wunderbaren Aufnahmen vom Segelsport. Wie ist es zu dieser Leidenschaft wiederum gekommen, dass du das Wasser, die Segelschiffe so faszinierend findest?
Oh, das muss irgendwie bei mir in den Genen gewesen sein. Mein Urgroßvater hatte sein Boot in Zoppot liegen, nahe Danzig. Mein Großvater ist mit ihm zusammen auf diesem Schiff gesegelt, sind sie bis nach Schweden gesegelt mit Studenten von der Oper in Danzig und mein Vater hatte auch einen großen Bezug zum Wasser und irgendwie sind diese Gene wahrscheinlich auf mich übergegangen und habe mich schon sehr früh für den Segelsport interessiert.
Und wenn man diese Aufnahmen sieht, die sind schon teilweise echt spektakulär, ne? Von den Schiffen teilweise, du bist dann auf einem Nachbarschiff oder eben sogar aus der Luft, dass du da irgendwie in so einem Helikopter hängst.
Ja, nicht irgendwie in so einem Helikopter.
Das sieht schon echt.
Sondern ich habe so einige Telefonnummern von meinen Lieblingspiloten, mit denen ich dann gerne fliege, weil da kommt es immer darauf an, dass man einen guten Piloten hat, der einen genau in die Position bringt, die man haben möchte. Es hat natürlich einen Vorteil, dass man selber segelt, weil dann weiß man ungefähr, was die Skipper auf den Booten machen werden. Und das setzt eben eine gewisse Planung voraus, aber auch gute Absprachen mit dem Piloten.
Jetzt hast du aber einen Bildband gemacht, der nennt sich Faszination Naturpark Steinhuder Meer. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, der Naturpark Steinhuder Meer ist für mich sowas wie eine zweite Heimat. Ich bin ja doch durch meinen Beruf viel unterwegs gewesen, am Pazifik, Indischen Ozean, Atlantik und bin da auch sehr gerne gewesen. Und das sind ja auch beeindruckende Erlebnisse, die man da hat, wenn man in San Diego da bei diesen riesengroßen Wellen beim America's Cup unterwegs ist. Aber irgendwie hat es mich dann doch immer wieder ans Steinhuder Meer zurückgeordert, würde ich fast sagen. Denn das gibt so eine gewisse Geborgenheit. Wenn ich da also in Großen Heidorn in meinem Yachtclub Steinhuder Meer auf dem Turm sitze, habe ein Glas Rosé in der Hand, das ist schon irgendwie was sehr Schönes und diesen Anker möchte ich auch niemals missen.
Was macht diese Landschaft aber aus? Das ist ja eine besondere.
Ja, der Naturpark, die Grenzen sind ja erst vor einiger Zeit noch erweitert worden, beinhaltet ja nicht nur das Wasser selber, sondern auch die Meerbruchswiesen zum Beispiel im Westen oder das Moor im Nordosten. Und es gibt viele kleine spektakuläre Orte, ich sag mal Inseln, das ist so eine meiner Lieblingskirchen. Ich bin jetzt nicht der große gläubige Mensch, obwohl ich natürlich an Gott glaube, sei hier erwähnt, für meine Schwiegermutter. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Siegwartskirche immer schon so eine gewisse Anziehung auf mich ausgeübt hat. Das ist eine ganz, ganz kleine Kirche aus dem 12. Jahrhundert mit wunderschönen Fresken. Und wer sie noch nie gesehen hat, der sollte unbedingt dorthin gehen. Ein wirkliches Kleinod innerhalb der Grenzen des Naturparks.
Also es ist eine ganz schöne Landschaft. Ich bin auch schon häufiger da gewesen. Von Hannover aus ist es ja auch nicht so weit. Wie lange hast du an diesem Bildband gearbeitet? Weil das ist echt ein dicker, fetter Bildband. Der ist richtig schwer. Also man braucht richtig Kraft, wenn man den in der Hand hat. Der ist groß mit ganz vielen tollen Aufnahmen. Wie lange hast du dran gesessen?
Also ich muss ja gleich mal sagen, Martina ist nicht so schmächtig, wie sie das gerade dargestellt hat.
Nee, aber der ist aber doch wirklich, das ist ein fetter Bildband.
Sie hat gute, also sie ist schon ganz gut dabei und eine tolle Figur. Hoffe, dass das meine Frau jetzt nicht hört. Aber nein, es ging vor 3 Jahren los. Es hatten mich schon häufiger Buchhändler angesprochen, ob ich nicht den Bildband, den ich schon mal vor 9 Jahren gemacht hatte, neu auflegen wollte. Und da habe ich ganz klar gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage, denn das wäre langweilig. Ich hatte dann vor 3 Jahren die Idee, auch anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Naturparks, was wir ja in diesem Jahr im November, Anfang November feiern werden, und wollte ein völlig neues Konzept haben. Und das Konzept war, dass ich eben Menschen um mich herum sammle als Co-Autoren, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die in irgendeiner Form einen Bezug haben zum Steinhuder Meer, zum Naturpark, sei es beruflich, sei es privat. Und nach dem, was ich so gehört habe von vielen Menschen, die sich jetzt das Buch in die Hand genommen hatten, ist mir das offenbar auch gelungen.
Es sind ja ganz schöne Bilder auch und auch die ganzen Jahreszeiten sind im Grunde ja abgedeckt. Was reizt dich so an dieser Landschaft?
Also ich muss an der Stelle jetzt mich auch erstmal bei meinen Co-Autoren bedanken und zwar nicht nur bei den Textern, sondern auch bei einigen Fotografen, denn es sind ja nicht alle Fotos von mir. Ich bin kein Tierfotograf. Ich kann nicht 3 Wochen auf ein perfektes Foto mit dem Seeadler warten. Dafür gibt es ganz andere Leute, sowas wie Bernhard Vollmer, der mir da Fotos zugeliefert hat und wie gesagt, da nochmal einen großen Dank zu. Aber es ist eben wirklich beeindruckend, was in dieser Landschaft alles passiert. Und da ein Augenmerk drauf zu richten, lohnt sich tatsächlich, auch für den Amateur.
Gab es so Momente, an die du dich erinnern kannst, während du da die Fotos geschossen hast, die so in deinem Gedächtnis geblieben sind?
Ja, also das gibt sicherlich viele Momente. Ich meine, das ist zum einen ist es so, dass ich häufig an irgendwelche Stellen kam und hoffte, dass der Himmel nochmal aufklaren würde, was dann oftmals nicht der Fall war. Und gerade zum Schluss war es dann natürlich auch, weil wir hatten schon mal den Drucktermin um 4 Wochen nach hinten geschoben, war es dann schon ein bisschen eng, denn wir hatten feststehende Buchvorstellungstermine. Aber woran ich mich natürlich besonders erinnere, ist, dass ich mit einem Elektroboot durch die Kanäle unterwegs war, was wir ja gerne in Großen Heide und Klein Venedig nennen, mit diesem E-Boot auch zum Wilhelmstein gefahren und das bei schönstem Wetter. Und da hatte ich meine Tochter dabei, weil ich die auch als Model eingesetzt hatte an der Posttonne. Das sind so Momente, da geht dann so ein bisschen das Berufliche auch ins Private über und das macht natürlich besonders Spaß.
Wenn ich dich jetzt nach deinem Lieblingsfoto frage, könntest du sagen, das ist so das in dem Buch?
Ja, das ist das Titelbild. Denn das war ein arger Zufall. Ich kam aus Münchenhagen und fuhr Richtung nach Hause und habe links Rinder, schottische Hochlandrinder stehen sehen und dachte mir, das könnte ganz nett aussehen und bin ausgestiegen, habe die Kamera genommen und da war auch nicht so das richtig beste Wetter. Aber als dann so ein Starenschwarm aufstieg und über diese Rinder wegflog, da wusste ich in dem Moment, das ist der Titel. Und so ist es ja dann auch gekommen.
Und es ist auch ein ganz schönes Wolkenbild. Also das ist mir sofort auch aufgefallen, weil das fand ich auch sehr schön, als ich mir den Bildband angeguckt habe. Wie war denn bislang so die Reaktion der Leute, die sich das gekauft haben, die sich es angeguckt haben oder die auch bei Lesungen dabei waren?
Überwiegend positiv, absolut. Also viele Leute haben mir hinterher E-Mails geschrieben, haben gesagt, was für ein wunderbarer Bildband das doch ist, weil die Texte auch sehr persönlich sind. Das war ja etwas, wo ich Wert drauf gelegt habe, dass ich Co-Autoren habe, die eine gewisse persönliche Note mit einbringen und ihre Erlebnisse schildern. Ich sag mal, angefangen von Alexander, dem Fürsten aus Schaumburg, der über eine Schlittschuhtour zur Insel Wilhelmstein von Hagenburg aus berichtet hat. Aber auch eben andere Leute, Kollegin von dir, Regine Stünkel, die ja ihre Kindheit in Steinhude verbracht hat. Thomas Brandt vom Naturpark, der ja über die Tiere, ich sag mal, wacht. Der hat einfach einen hervorragenden Text abgeliefert. Und das macht einfach Freude, das zu lesen. Und das höre ich dann auch von den Leuten, die das Buch gekauft haben oder es bei einer Lesung oder bei einer Buchpräsentation betrachtet haben.
Also nicht nur schöne Fotos und die sind wirklich schön und machen auch Lust, mal hinzufahren, sich das Steinhuder Meer mal anzugucken, wer es vielleicht noch nicht kennt in Niedersachsen. Und natürlich auch die Texte, die ganz besonders schön sind. Wie sieht es denn mit weiteren Projekten aus? Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und von daher kann ich mir vorstellen, da ist schon wieder was im Köcher.
Ja, schon seit einiger Zeit. Ich war auch schon bereits im Mai zu Aufnahmen in der Schweiz und in Italien. Aber ich möchte noch nicht so viel darüber verraten. Es ist aber ein technisches Projekt. Es hat mit einem Fortbewegungsmittel zu tun, ein älteres Fortbewegungsmittel. Und dieses Buch soll im nächsten Jahr rauskommen. Und ansonsten arbeite ich gerade an einem Buch für eine Firma, die im nächsten Jahr ein großes Jubiläum begeht, wo es noch viel zu tun gibt. Und ja, also Projekte gibt es eigentlich immer. Also ich sag mal, es gibt nichts Schlimmeres als Stillstand. Das würde mich so ein bisschen langweilen. Nur segeln ist langweilig.
Ich bedanke mich, dass du trotzdem Zeit gefunden hast, bei den ganzen vielen Projekten hierher zu kommen, in den Kulturspiegel. Und wenn Sie Lust haben, mal wirklich was Schönes sich anzuschauen, vielleicht auch als Idee für einen kleinen Kurztrip demnächst mal bei schönem Wetter. Faszination Naturpark Steinhuder Meer, erschienen bei Leuenhagen und Paris von Heinrich Hecht, und das Ganze kostet 49,90 Euro. Und wer Lust hat, der kann dich ja sogar noch mal live erleben jetzt die Woche.
Ja, das stimmt. Wir sind am 8. September auf Einladung von Leuenhagen und Paris, wir, das heißt deine Kollegin Regine Stünkel, die ja einen Textbeitrag geliefert hat, und ich, in den Herrenhäuser Gärten am 8. September vormittags um 11 Uhr.
Dann wünsche ich viel Spaß, dass ganz viele Leute kommen, und danke, dass du da gewesen bist.
Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Es hat ja inzwischen schon Tradition. Einmal im Jahr verwandelt sich der Burgplatz in der Innenstadt von Braunschweig in eine Freilichtbühne. Mit den Open-Air-Veranstaltungen möchte das Staatstheater Braunschweig die theaterfreie Zeit so ein bisschen verkürzen. Und die speziellen Bühnenbilder unter freiem Himmel sorgen auch jedes Mal für einen ganz besonderen Charme. Carmen, Tosca und La Traviata standen in den vergangenen Jahren auf dem Programm, und diesmal ist Giuseppe Verdis Oper Il Trovatore zu sehen. Peter Schaffinea hat sich das Stück schon mal angeschaut.
Auf dem Burgplatz mitten in Braunschweig erklingt die Oper Il Trovatore von Giuseppe Verdi. Uraufgeführt 1853 in Rom, gilt das Bühnenwerk als eines der spannendsten Musiktheaterstücke des Komponisten. Zu seinen Lebzeiten war es einer seiner größten Erfolge. Eine Geschichte voll von Liebe, Verzweiflung, Hass und Rache, erzählt Regisseur Jan Essinger.
Es funktioniert ein bisschen anders als im Theater. Es ist keine Guckkastenbühne. Wir haben hier diese Arena-Situation. Ein Spiel von 360 Grad wird ermöglicht an einem Ort, wo rundherum Jahrhunderte alte Gebäude stehen. Der Dom, die Burg, all das spielt natürlich bei uns auch eine große Rolle. Und es ist eine große Freude, dann in der Arbeit jeden Tag auch diesen besonderen Ort in die Inszenierung mit einzubeziehen.
Jan Essinger verwendet die mystische Aura des Schauerdramas als Grundlage für seine Produktion. Die Geschichte: Azucenas Mutter wurde vom alten Grafen Luna als Hexe verbrannt. Aus Rache entführt sie einen seiner Söhne, tötet aber im Wahn versehentlich ihr eigenes Kind. Im Krieg um Aragonien stellt sich Manrico später dem jungen Grafen Luna. Beide streiten um die Liebe der Hofdame Leonora, ohne zu wissen, dass sie Brüder sind. Ein harter Stoff, dennoch, betont Jan Essinger.
Was mir ganz wichtig ist, ist, dass gerade auf dem Burgplatz das natürlich ein Opernerlebnis sein muss, was für Menschen funktioniert, die vielleicht zum ersten Mal in die Oper gehen oder einfach nur einmal im Jahr sagen, komm, der Burgplatz, das ist unser Theater-Event des Jahres. Es muss für die funktionieren, aber eben auch für Leute, die sich besser auskennen, die sich mit Verdi und dem Troubadour auskennen. Und ich glaube, für die schaffen wir es auch, einfach durch eine sehr differenzierte Charakterdarstellung, ja, immer wieder Aspekte zu schaffen, die sie dann noch neu in dem Werk entdecken werden.
Als sich die Bodenplatten auf der Burgplatzbühne wie Gräber öffnen und die Gräben blutrot erstrahlen, entfaltet sich ihre Wirkung erst im Dunkeln nach der Pause. Als Symbol für den Bruderkrieg wird auch der Burglöwe vollständig in Rot getaucht. Die Stimmung der Oper, die fast ausschließlich in der Nacht spielt, ist düster und dramatisch. Genauso wie der Gesang der Azucena, gespielt von Nora Sorusian.
Und für Verdi, das war wichtig, nicht nur der Liebe, Dreiecke, Leonora, Manrico, El Conte di Luna, nicht nur der Krieg zwischen Religion und Politik, immer noch bei Don Carlo und angezeigt, wie Aida auch, aber was auch Jan will zeigen, die Heredität von Trauma, von Mutter zu Vater zu Mutter, also Generation zu Generation. Und das ist, ich denke, ein ganz schwerer Punkt von dieser Oper.
Der Troubadour Manrico wird von Kwanzo John gespielt. Seine mühelos erstrahlenden Spitzentöne berühren das Publikum. Dabei sei es nicht einfach, seine Stimme und den Klang zu kontrollieren.
Weil ich durch das Mikrofon singen und auch durch den Lautsprecher hören muss. Je nachdem, wo ich stehe und welche Richtung ich singe, gibt es ein ganz anderes Echo und den Nachklang. Und es ist sehr trocken zu singen, aber die Tonabteilung des Staatstheaters macht das sehr gut und sucht immer die beste Balance zwischen Orchester und Sänger.
Das von Sriba Dinic spannungsvoll geleitete Staatsorchester zieht die Zuschauer in den Bann. 70 Sängerinnen und Sänger umfasst alleine der Chor, erzählt Jan Essinger stolz.
Und das muss ich wirklich ganz besonders sagen, die Damen und Herren des Chores, denn Il Trovatore ist eine der Choropern Verdis und ich sage immer, es gibt nicht vier Hauptfiguren, sondern eigentlich gibt es fünf Hauptfiguren und diese fünfte Hauptfigur ist eben der Chor und diese 70 Damen und Herren, die Sie da auf dem Burgplatz erleben können, entwickeln eine so unglaubliche Energie und durch sie ist es überhaupt erst möglich, ich sag mal, Menschenbilder, Körperbilder entstehen zu lassen, denn wir können ja auf dem Burgplatz nicht in die Höhe bauen, sodass es einfach eine große Freude ist, gerade hier in Braunschweig arbeiten zu dürfen.
Am Ende gibt es tosenden Applaus. Die Zuschauer sind begeistert.
War wundervoll, war sehr, sehr schön. Die Solos waren klasse, die Atmosphäre war toll. Überhaupt das ganze Szenario war einmalig.
Sehr schöne Musik. Ich hatte vorher gehört, dass es eine ganz große Schlagerdichte ist. Ich habe keinen wiedererkannt, aber die sehr genossen, muss ich sagen.
Sehr gut. Also es war ganz herausragend.
Ganz wunderbar, wie jedes Jahr.
Ja, es ist ja immer was Besonderes, auf dem Burgplatz eine Oper zu hören. Ja, war ein schönes Erlebnis, passt ja alles vom Wetter her und ganz rundum schön.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Mögen Sie Krimis? Dann habe ich was für Sie. Gleich begrüße ich nämlich die Autorin Margarete von Schwarzkopf hier bei uns im Studio. Ihr neuester Kriminalroman Der Tote im Vulkan ist gerade erschienen. Dann gibt es Kunst zum Mitmachen. In Stadthagen in der Zehntscheune werden Workshops angeboten, wo Kinder und Jugendliche selbst zu Künstlern werden. Und wir waren bei der Premiere Tief im Westen in Göttingen. Die freie Theatergruppe Boat People Project lädt zum Beispiel zu einem künstlerischen Spaziergang ein. Einen schönen Abend für Sie. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und ich freue mich natürlich auch, dass ich Studiobesuch habe. Er ist jetzt nämlich da, der neueste und wohl auch letzte Krimi der Reihe um Anna Bentorp, Band 8 mit dem Titel Der Tote im Vulkan. Und auch bei mir ist die Autorin Margarete von Schwarzkopf. Hallo Margarete, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ich bin natürlich erfreut, dass du da bist. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen traurig. Das soll wirklich der letzte Krimi sein aus dieser Reihe?
Ich glaube ja. Ich glaube, die Geschichte ist auserzählt und eigentlich wollte ich schon nach Band 7 Schluss machen. Aber dann fiel mir ein, dass es eine Figur gibt in dieser Reihe, die in einem der früheren Bände auftaucht, dessen Geschichte ich nie ganz zu Ende erzählt habe. Und diese Figur habe ich besonders gerne. Viele meiner Freunde oder Leser raten schon, dass es ein Ire sein muss. Ich bin ja so Irland-fanatisch. Und deshalb habe ich gedacht, der kommt jetzt nochmal vor und dann kann ich auch dessen Geschichte mal ein bisschen weitererzählen.
Das sind ja jetzt insgesamt 8 Bände deiner Reihe. Die Kunsthistorikerin Anna Bentorp ist immer mit dabei. Angefangen hat alles 2016 mit Der Moormann. Wie bist du denn überhaupt vor 8 Jahren auf die Idee gekommen, dass du Krimis schreibst, die alle so einen historischen Hintergrund haben?
Schuld hat der NDR, weil ich habe damals wahnsinnig viel recherchiert. Ich habe auch ein Sachbuch geschrieben über die berühmte Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover. Und da hatte ich so viel Material, dass ich irgendwann gedacht habe, eigentlich würde ich vieles von dem, was ich recherchiert habe, mal in einen Krimi hineinbauen mit historischem Hintergrund, weil ich habe Geschichte studiert, Geschichte und Anglistik. Und mich interessiert Geschichte wahnsinnig, weil Vergangenheit ist nie vergangen, wissen wir ja, ist ja auch ein alter Lehrsatz in Büchern. Und dann habe ich von einem Verlag tatsächlich den Auftrag bekommen, die haben gesagt, versuch's doch mal. Niedersachsen, die Ecke, da bei Bremervörde, Cuxhaven, ist unbekannt. Also auch bei Lesern, mach doch mal ein Buch, was vielleicht da spielt. Und so entstand Der Moormann mit ganz vielen wirklich Recherchen, die ich im Lauf meiner Arbeit für den NDR gemacht hatte.
So, und jetzt ist es der letzte Band. Kleine Träne muss man ja vielleicht doch vergießen. Und wenn man sich das Cover dieses neuen Krimis anguckt, da sieht man einen glühenden Lavastrom. Und der Titel, der verweist auf einen ganz gruseligen Fund in einem Krater. Wo gibt's diesen Krater?
Es gibt diesen Krater wirklich, und zwar auf Island. Vor 12 Jahren bin ich mit meiner Tochter nach Island gereist. Das war ihr Wunschtraum. Und damals hatte man gerade einen Krater geöffnet für Touristen. Ganz kurze Zeit runterfahren, das geht ein langer Weg hinunter in die Tiefe. Und man musste sehr aufpassen, denn jenseits einer Steinbarriere ging es dann noch bis zum Mittelpunkt der Erde, hatte ich das Gefühl. Ich war mit meiner Tochter da, mich hat das sehr fasziniert. Dann wurde der Krater geschlossen, weil es hieß, vielleicht ist doch ganz unten noch ein bisschen Feuer. Man hat es ja gemerkt, dieses Jahr in Island ständig Vulkanausbrüche. Und dieser Krater hat mich sozusagen verfolgt und er ist jetzt, glaube ich, auch wieder für Touristen geöffnet. Und da habe ich mir überlegt, eigentlich wäre das schön, da mal eine Leiche zu platzieren. Wir haben keine entdeckt damals. Vielleicht hätten wir eine gefunden, hätten wir ein bisschen gesucht. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist das ein ganz schöner Trigger, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, für einen Krimi.
In dem Roman, da gibt es ja neben Island noch ganz viele weitere Schauplätze. Da ist Irland dabei, Jordanien, Deutschland. Und welche Rolle spielen jetzt diese ganzen verschiedenen Orte für die Handlung? Das sind ja viele Orte.
Es sind viele Orte, aber hauptsächlich ist es Deutschland, Irland und Island. Jordanien habe ich mit eingebaut, weil tatsächlich ich vor einem Jahr da war und ich an einem Wüstenschloss war. Ein Wüstenschloss, was in dem Buch vorkommt. Und ein Kollege, der mitreiste, gesagt hat, weißt du, es wäre doch eigentlich ganz spannend, man würde in diesem Wüstenschloss eine Leiche finden. Oh, habe ich gedacht, der könnte mit mir ja Co-Autor sein. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich diese Idee aufnehmen könnte. Sagt er, ja, gerne. Müsste auch nicht seinen Namen nennen. Und dann habe ich gedacht, es könnte anfangen, tatsächlich, wie das Buch beginnt, dass Anna auf einer Reise ist, so wie ich letztes Jahr, eine Bildungsreise, dort einen alten Bekannten wieder trifft, der True Crime schreibt und an einem Fall dran ist, ein Deutscher, der in einem solchen Wüstenschloss ermordet worden ist, tot aufgefunden wird, ist natürlich wirklich reine Fiktion. Und da war wieder so eine Idee, wo ich dachte, da kann ich auch mal so ein bisschen über dieses wunderschöne Land Jordanien ein paar Sätze verlieren.
Und im Mittelpunkt des Krimis steht ja ein ganz uraltes Buch. Was ist das für ein Buch und was hat das mit dem Toten im Vulkan zu tun?
Es hängt ja alles natürlich irgendwie zusammen. Also mein Freund, der True Crime Autor, beschließt nach Island zu reisen, weil dort ein mysteriöser Fall war. Ein deutscher Professor ist spurlos verschwunden einige Jahre zuvor und mit ihm ein sehr kostbares Buch aus der Nationalbibliothek in Reykjavik. Ein Buch, das ein irischer Mönch im 11. Jahrhundert verfasst hat und das ist sehr realistisch, weil damals haben irische Mönche in Island gelebt und dieses Buch ist sehr wertvoll, sehr kostbar und ihm spurlos verschwunden mitsamt diesem Professor und die Frage ist jetzt, der Tote im Krater, könnte es der Professor sein? Wo ist dieses Buch hin, wenn er gefunden werden sollte, der Tote? Professor, vielleicht lebt er ja auch heimlich noch. Also was hat es mit dem Buch auf sich, das sozusagen Island und Irland verbindet und Anna, die viel in Irland recherchiert, auch weil ihre frühere kleine Flirtfigur, dieser Ire, der jetzt wieder auftaucht, mit Irland zu tun hat. Und das verbinde ich dann alles, wie gesagt, zu einem Krimi. Gibt ein paar Leichen.
Natürlich gibt es ein paar Leichen. Blutig wird es nicht, oder?
Nein, ich bin ja kein Freund von grausamen Morden.
Magst du nicht so.
Die sind dann schon tot. Und ich muss jetzt nicht ausführlich beschreiben, wie sie zu Tode gekommen sind. Man kann sich es in der eigenen Fantasie vielleicht vorstellen, aber nicht zu schlimm.
Aber wenn du jetzt aufhörst mit diesen Krimis, da gibt es ja nun diese Anna Bentorp. Was passiert denn jetzt mit der?
Eigentlich ist sie jetzt im Frieden mit sich selbst. Ich habe ja noch eine Kurzgeschichte gewidmet, die jetzt auch im Herbst erscheint in einer Anthologie. Eigentlich ist sie jetzt wirklich da, wo sie immer sein wollte. Sie hat viel zu tun. Sie ist viel in Hannover auch wieder, macht hier Vorträge am Landesmuseum. Sie hat immer noch ihren Freund. Die heiraten nicht, das sage ich schon, weil ich immer wieder gefragt werde. Aber die sind beide Mitte 50, also was soll's. Und ich glaube, dass ich die jetzt in Frieden entlassen kann. Und sie weiß, eine Geschichte ist zu Ende erzählt, die ihr Leben auch betroffen hat. Ihre Mutter lebt Gott sei Dank noch fast 90. Also es stirbt auch keiner, der mir nahe steht in dem Buch. Das mag ich nicht. So alle Harry Potter, wo die nettesten Figuren dann tot sind. Aber ich glaube, es kann sein, dass ich vielleicht mal eine Art Standalone noch mal schreibe. Ich habe auch schon dafür eine Idee von einem Pfarrer bekommen, ausgerechnet, dass man noch mal sie einsetzt, aber dann etwas anders vielleicht.
Ja, du kannst doch nicht richtig loslassen. Nee. Also jetzt der letzte Band der Reihe, immer mit dieser ja sympathischen, unermüdlichen Hobbydetektivin. Wie schwer fällt es dir jetzt zu sagen, okay, die ganzen Charaktere, ich verabschiede mich von denen, 8 Jahre haben die mich begleitet, aber jetzt sage ich Tschüss.
Ja, die begleiten mich ja immer noch. Die sind ja nicht ganz weg. Also das habe ich gelernt von einigen Kollegen, die gesagt haben, die gibt es ja noch irgendwo im Kopf, wenn man sie nicht sterben lässt, was ich immer unfair finde. Und eigentlich gibt es die noch und sie warten natürlich drauf, dass man vielleicht in ein paar Jahren sagt, komm, versuchen wir es nochmal miteinander. Es fällt mir schon schwer, weil einige davon mag ich gern und vor allem eine Figur, die ich am Anfang überhaupt nicht mochte, Harald Frostauer, der Besserwisser, der mich so genervt hat im ersten Buch. Ich hätte ihn am liebsten ermorden lassen, dann habe ich ihn aber beibehalten. Und der hat sich inzwischen zu einem richtigen Freund entwickelt, weil er immer gut recherchiert, weil er sehr intelligent ist und Anna immer auf die Sprünge hilft und eigentlich ein rührender Freund geworden ist. Er ist nur halt ein Besserwisser ohne Ende, veröffentlicht alle 3 Monate irgendein völlig erfolgloses Buch, aber irgendwie ist er sympathisch.
Ach Mensch, ich finde es total schön. Also wenn du wieder was schreiben solltest, dann bist du natürlich herzlich willkommen hier bei mir im NDR Kulturspiegel. Wenn Sie Lust haben, dieses wunderbare Buch zu lesen, Der Tote im Vulkan von Margarete von Schwarzkopf, im Emons Verlag ist es erschienen, kostet 15,50 €. Und man kann dich auch live erleben. Sag noch mal kurz, wo und wann?
Ich bin diese Woche Freitag tatsächlich in der List in der Kirchengemeinde St. Matthäus Johannes. Da ist ein großer Benefizabend, den ich besonders empfehle, weil nicht nur die Lesung da von mir ist, die ist mit Musik, also Musik aus Kriminalfilmen. Und danach ist ein Bibelquiz, Krimifälle in der Bibel. Finde ich eine sehr schöne Idee, also wer Lust hat, dann noch länger zu bleiben. Und am kommenden 10. September nächste Woche ist hier ein Abend im Literaturhaus in Hannover. Da geht es eigentlich um das Thema Cozy Crime. Mein Buch ist aber kein wirklicher Cozy Crime. Aber da sprechen wir zusammen mit Katrin Dittmer, der Leiterin des Literaturhauses, über Kriminalromane und zwar über die, die nicht nur blutig sind.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen 8. Band, für deinen letzten Band mit Anna Bentorp. Und wenn Sie Lust haben, wie gesagt, alle Veranstaltungen finden in Hannover statt. Und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich ganz bald wiedersehen, Margarete.
Das hoffe ich auch sehr. Und deshalb würde ich dann wirklich noch ein Buch
schreiben. Siehst du, deswegen schon. Schön, dass du da warst.
Danke sehr.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wir gehen in ein Museum und da betrachten wir dann Gemälde. Keiner würde wohl bezweifeln, dass der Umgang mit der Malerei genau so sein sollte. Es geht aber auch anders. In der Zehnscheune in Stadthagen, da ist zurzeit eine Schau zu sehen zu den Themen Landschaft, Wolken, Meer und Himmel. In dieser Schau können Kinder und Jugendliche aber selbst dabei sein, selbst Hand anlegen. Die beiden Künstlerinnen zeigen in Workshops, wie vielseitig mit Farben umgegangen werden kann. Die Schülerinnen und Schüler von 2 Kunstleistungskursen eines Wunsdorfer Gymnasiums haben sich das Ganze mal angeschaut und ausprobiert. Und mein Kollege Wilhelm Purk, der war dabei.
Auf einem Tisch mitten in der Ausstellung liegt ein großer weißer Papierbogen. Die Stadthäger Künstlerin Tanja Smolker nimmt unterschiedliche Farbtuben und platziert hier und da Farbkleckse. Dann bekommen alle Schüler Fensterabzieher in die Hand. Breit verteilen sie Gelb, Blau und Grün auf dem Papier.
Ich habe hier schon eine tolle Idee von einer Landschaft, weißt du, einen schönen Eindruck. Ja, das Gelb vermischt sich mit dem Grün. Und diese zufälligen Bilder, die müsst ihr erstmal betrachten, bevor ihr dann nochmal drüber malt. Ne? Man hat jetzt Lust, da noch eine Farbe draufzugeben und nochmal einen Pink noch reinzuhauen. Aber lasst sowas ruhig erstmal stehen und lasst das vielleicht trocknen und sucht euch nochmal eine weiße Stelle. Ne?
Die Bilder, die Tanja Smolka selbst in der Ausstellung zeigt, sind nicht mit Fensterabziehern gemacht. Hier gibt es keine breiten Pinselstriche. Flächig zeigen sich Wolken und Wasser, fast abstrakt. Ganz anders Hedwig Oeldig. Viel Sonne steckt in den Bildern der Rintelner Künstlerin. Die Motive hat sie zum Teil in Südspanien gefunden. Die Farben mit einem breiten Pinsel aufgetragen, tanzen und verschwimmen. Oeldig hat eine Gruppe von Schülern vor einem ihrer Gemälde platziert. Ein Weg in den Bergen, viel Licht und Schatten.
Die jungen Leute zeichnen jetzt. Sie sollen aber nicht auf ihr Zeichenblatt schauen, sondern sie schauen nur das Bild an und empfinden die Bewegungen, die Linien, die Flächen, hell, dunkel und schalten dadurch das Kognitive aus, den Verstand. Also da kommt viel Emotionalität dabei raus und das sieht man dann nachher auf der Zeichnung.
Das sei nur eine Lockerungsübung, sagt die 64 Jahre alte Künstlerin. Für die Schüler allerdings ist es eine echte Herausforderung.
Es ist nicht leicht, weil man nicht weiß wirklich, wo man ist mit dem Stift und was man als nächstes machen sollte.
Vor allem, weil man vergisst, wo man was gezeichnet hat, also weil man das ja nicht sehen kann auf dem Blatt. Man versucht sich an den Linien am Bild zu orientieren, aber irgendwie bemerkt man, dass man vieles überlappend malt.
Drei Stunden lang sind die Schülerinnen und Schüler des Hölti-Gymnasiums aus Wunsdorf in der Zehnscheune in Stadthagen. Es wird gemalt, skizziert und viel diskutiert. Am Ende ist nicht jede zufrieden mit dem, was sie zu Papier gebracht hat. Zum Beispiel die 18-jährige Inja mit ihrem Fensterabzieher-Kunstwerk.
Ich hatte so eine Vorstellung von einem See oder so Meer, weshalb auch unten die blauen Grüntöne sind und das Gelb so als Sonne. Und ich habe das so mäßig als Sonnenuntergang gedacht und oben dann wieder das Blau für den Himmel. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden, glaube ich. Deswegen werde ich wahrscheinlich noch was verändern, aber muss mal gucken.
Inja hatte eine feste Vorstellung im Kopf von ihrem Bild, was sich am Ende so nicht realisiert hat. Sehr viel unbedarfter ist die 18-jährige Rumesia an die Arbeit gegangen.
Ich hatte einfach nur die Vorstellung vom Frühling und wollte einfach ein kunterbuntes Bild haben, sodass diese ganzen frischen Farben vom Frühling halt zur Geltung kommen. Und Frühling ist ja auch etwas, was kunterbunt ist, etwas Neues, Frisches. Und da dachte ich, passen Kurven ganz gut dazu als gerade Linien.
Und genau darum geht es, offen zu sein für Überraschungen und nicht zu viel vorher festzulegen. Die beiden Kunstlehrerinnen des Hölti-Gymnasiums, Katja Ippisch und Ulrike Titel, hat diese Herangehensweise überzeugt.
Wir hoffen, dass man die Maltechnik auch aufgreift, dass man freier malt und abstrahierter wird und nicht wirklich so akribisch immer bei seinen eigenen kleinen Zeichnungen bleibt.
Man löst sich einfach von dem, was die Kunstlehrerin vielleicht will, wozu wir sie so auch schon ermutigen. Aber am Ende fallen sie dann doch oft in die Schülerrolle zurück. Und hier sind sie eben nicht nur Schüler, sondern Teilnehmer an einem Workshop.
Die Ausstellung in Stadthagen ist noch bis Sonntag zu sehen. Die Ergebnisse aller Workshops der vergangenen Wochen werden am Samstagnachmittag in der Zehnscheune gezeigt.
Einen schönen Dienstagabend wünschen wir Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Reisende zieht es ja oft in ferne Länder. Und dabei gibt es auch in unmittelbarer Umgebung viele spannende Geschichten zu entdecken, von denen man bisher noch gar nichts gehört hat. So auch in Göttingen, zum Beispiel bei einem künstlerischen Spaziergang durch die Weststadt. Organisiert wird die Veranstaltung von der freien Theatergruppe Boat People Project. In Workshops sind in Zusammenarbeit mit Göttingern unterschiedliche Stationen zum Mitmachen entstanden. Meine Kollegin Jana Oppermann war bei der Premiere dabei.
Hallo, ihr seid eine sehr große Gruppe. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr zusammen jetzt diesen Urlaub macht.
Etwas essen gehen, etwas über den Stadtteil erfahren, sich ausruhen. Das ist Teil der kulturellen Entdeckungsreise in der Göttinger Weststadt. Ein Stadtteil, der unter anderem von Armut geprägt ist. Doch die Weststadt habe mehr zu bieten als nur Industriegebiet und Wohnblöcke, sagt Organisatorin Birte Müchler.
Viele verbinden es, glaube ich, viel auch mit dem Gewerbegebiet, aber hier leben auch einfach sehr, sehr viele Menschen, die auch schon sehr, sehr lange hier leben, aber auch Menschen, die erst sehr kurz hier leben und dass die einfach aufeinandertreffen und hier gemeinsam eine Nachbarschaft gründen, das ist einfach, ja, genau, das ist besonders.
Rund 35 Interessierte aus Göttingen und dem Umland nehmen an der Entdeckungsreise teil. Los geht es am Werkraum der Spielstätte der Theatergruppe Boat People Projekt. Nach einem Spaziergang über den Fluss Grone geht es zum Minigolf. Und das sogar mit persönlichem Trainer.
Kommen Sie gleich mal mit durch. Das ist hier mein Platz. Ich mache das seit 20 Jahren.
Oh, so lange schon?
Ja, ja. Ich habe mein Leben lang nach was gesucht, wo ich den ganzen Tag Minigolf spielen kann.
Ja.
Nichts gefunden,
perfekt,
bis ich sie hatte, die Tripster Artists.
Ja. Ein bisschen
und jetzt
auch, ne?
Lebe ich da hinten im Bus an der SB-Union, ja. Kann den ganzen Tag zocken. Und wenn wer will, dann gebe ich gerne eine Trainingsminute.
Ja, schön.
Ich hole mal eben einen neuen Schläger.
Über Monate hat das Boat People Projekt die Stationen gestaltet. In gemeinsamen Workshops haben Menschen aus Göttingen ihre Köpfe zusammengesteckt und an den Stationen mitgearbeitet. Von Göttingern für Göttinger sozusagen. Auch die Vorbereitung war ein besonderes Erlebnis, sagt Regisseur Reimer de la Chevalerie.
Es gibt insgesamt 4 KünstlerInnen-Kombis, die sich Gruppen zusammengestellt haben aus Bürger und Bürgerinnen hier aus der Weststadt und mit denen dann zusammen im Prinzip sich die einzelnen Spots überlegt haben. Also es ist ein BürgerInnen-Beteiligungsprojekt tatsächlich.
Nach dem Minigolf hat sich die Reisegruppe erstmal eine Pause verdient. Bei einer Portion Pommes an der Station Little Germany, ein Gasthaus am Sportplatz im Viertel, beschäftigen sich die Urlauber auf kreative Art mit Deutschland.
In der Zwischenzeit könnt ihr euch, wenn ihr mögt, euch mal so anschauen, was da so für Fragen sind. Vielleicht gucken, welche ihr versteht. Es sind insgesamt 6 verschiedene Fragen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach auf den Tisch schreiben und alles aufschreiben, was euch dazu einfällt.
Und jetzt auf den Tisch?
Auf den Tisch.
Das Boat People-Projekt beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen Flucht und Migration. Die spielen auch für die Göttinger Weststadt und die Geschichte des Stadtteils eine Rolle. Und das merkt man auch an den Stationen. Gestärkt wandern die Urlauber in Richtung Wurmloch, einer Virtual Reality Station, wo man mit einer VR-Brille das Viertel aus einer anderen Perspektive betrachten kann.
Hier im Wurmloch haben wir mit einer Gruppe von insgesamt 25 Kindern uns Fantasieorte ausgedacht, an denen Kinder gerne sind. Und haben sie dann versucht, hier umzusetzen in der Weststadt. Also die Tiefen der Meere haben wir im Schwimmbad probiert. Wir sind in die Lüfte gegangen. Wir haben fremde Planeten erforscht. Und all das haben die Kinder umgesetzt in einem Projekt. Eine Woche lang haben sie dran gearbeitet und jetzt präsentieren sie hier ihr Wurmloch.
Inspiriert kommt die Reisegruppe nach 3 Stunden wieder am Startpunkt an. Mit vielen Eindrücken, Urlaubsfotos und einem neuen Blick auf die Weststadt.
Am allerbesten fand ich das Sanatorium. Ja, die Entspannung und auch in dem Raum, wo wir auf der Liege gelegen haben und uns jemand immer so ein bisschen geschaukelt hat, das hat mich total in eine andere Welt gebracht und ich war wirklich so entspannt wie in den letzten Monaten schon lange nicht mehr.
Ich fand das Minigolf und der VR-Brillenteil, das fand ich beides sehr gut.
Ich finde das Besondere an der Tour gar nicht eine einzelne herausragende Szene, sondern dass man sich sehr viel Zeit für die Weststadt nimmt und mit den Füßen die Weststadt erläuft, wofür man sich ansonsten nicht so viel Zeit nehmen würde.
Also Urlaub und Kultur, das geht auch direkt vor der Haustür. Auch hier gibt es spannende Geschichten und überraschende Momente.
So schnell kann es schon wieder gehen. 1 Stunde ganz viel Kultur ist vorbei. Es war schön, dass Sie dabei gewesen sind und ich freue mich auch schon auf kommenden Dienstag. Da geht es dann weiter mit dem Kulturspiegel. Jetzt aber einen schönen Abend. Den genießen Sie mal bitte traumhaft hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.